Ludwig Staudenmayer. Magie als experimentelle Naturwissenschaft. Kapitel 4.3. Anleitung zur praktischen Ausführung magischer Experimente des Unterbewusstseins.
Bevor man mit diesbezüglichen Versuchen beginnt, empfiehlt es sich wohl in den meisten Fällen zunächst längere Zeit nur Magie des bewussten Ich zu treiben, bis man überhaupt einen klaren Einblick in das Wesen der magischen Phänomene bekommen hat. Alsdann ist namentlich der alte Aberglaube, dass nur Geister kommen könnten, zu überwinden und daran festzuhalten, dass es sich bloß darum handelt, einzelne Zentren des Unterbewusstseins zu größerer Selbstständigkeit heranzubilden und ihnen vorübergehend, das heißt während der Übungen, größeren Einfluss auf die Augen, die Ohren, die Hände oder sonstige Organe zu gewähren, damit sie sich vermittels derselben in spezifischer Weise äußern können. Auf dem Gebiete des Unterbewusstseins lässt sich, viel mehr noch als auf demjenigen des bewussten Ich, eine große Anzahl von magischen Experimenten ausführen. Hierher gehören vor allem das automatische Schreiben, die Ausbildung optischer, akustischer, motorischer und sonstiger Halluzinationen, ferner künstlerische Übungen, wie Zeichnen, Musizieren, Dichten und so weiter. Hat man durch eine Anzahl derselben wieder eine genügende allgemeine und unmittelbare Anschauung vom Wesen und der Tätigkeit des Unterbewusstseins erlangt, dann wird man meistens auch schon erkannt haben, für welche Arten von Versuchen man am besten veranlagt ist und welche man daher in Zukunft weiter betreiben soll. Die wenigsten Schwierigkeiten bereitet, soweit meine bisherigen Erfahrungen an anderen Personen reichen, in der Regel die Erlernung des automatischen Schreibens. Zu diesem Zwecke lege man auf einen Tisch ein Blatt Papier, setze sich, je nach Neigung und verfügbarer Zeit, immer wieder mit einem weichen Bleistift in der Hand in Schreibstellung vor dasselbe und warte ab, bis eine fremde Kraft in den Fingern auftritt, welche sich bemüht, den Bleistift in Bewegung zu setzen und mit ihm zu schreiben. Alsdann folge man dem leisesten Zuge und verhalte sich im Übrigen möglichst passiv. Wie ich selber das automatische Schreiben seinerzeit erlernte, habe ich zu Beginn des dritten Kapitels angegeben. Verwandt mit den Schreibs sind die Zeichnungsversuche, wenn sie natürlich auch selten zu wirklich hervorragenden Leistungen führen werden. Bei mangelnder Stimmung suche man durch gelegentliches Betrachten von anregenden Zeichnungen und Bildern, verbunden mit dem lebhaften Verlangen, Ähnliches produzieren zu können, nachzuhelfen. Optische Experimente des Unterbewusstseins werden in der Art ausgeführt, dass der Übende in bequemer Stellung mit geschlossenen Augen, wenn möglich außerdem noch in einem dunklen Raume, gerade so vor sich ausblickt und Acht gibt, ob er nichts wahrnimmt, wie er es etwa auf offener Straße am hellen Tage tun würde. Zunächst erfolgt in der Regel eine Aufhellung des Gesichtsfeldes. Später treten allmählich regelrechte optische Bilder von Menschen, Tieren, Blumen, Früchten, Zeichnungen, Figuren und so weiter auf, deren Intensität sich mit der Zeit steigert. Akustische Experimente: Man horche am besten in der Einsamkeit bei geschlossenen Augen oder im Dunkeln, ob sich keine bekannte oder unbekannte Stimme meldet, ob man keinen Ton, Gesang oder Musik vernimmt. Bei künstlerischen Versuchen auf diesem Gebiete kann man, analog dem vorher über Zeichnungsversuche Gesagten, durch Anhören von Gesang oder überhaupt Musik die spezifische Stimmung anregen und heben. Wenn sich bekannte Lieder oder Musikstücke akustisch aufdrängen, kann man eventuell auch mitwirken. Sobald man aber merkt, dass der sich meldende Künstler sich selber zu helfen vermag oder gar mehr versteht, muss man ihm möglichste Freiheit lassen. Man gebe eventuell auch Acht, ob sich nicht ein fremdes Bestreben äußert, mit dem wirklichen Munde zu sprechen oder zu singen, das heißt nicht bloß magisch vermittels des Trommelfells. Vergil dazu Seite 136 und 112. Leicht gelingen bei vielen motorische Experimente. Zu diesen gehören teilweise schon die vorher erwähnten Schreib- und Zeichnungsversuche, namentlich aber die Hervorbringung der den Spiritisten wohlbekannten Klopflaute, die wohl eben meist mehr motorischer als rein akustischer Art sind, ferner die Bewegung leichter Gegenstände, Beeinflussung der Waage, Sieg und so weiter durch Fernwirkung. Je nach der Richtung, nach welcher bestimmte Zentren des Unterbewusstseins geweckt und weitergebildet werden sollen, wird es dem angehenden Magier unter Berücksichtigung des früher, namentlich unter V2 sowie F3, angegebenen nicht schwerfallen, sich entsprechende Verhaltungsmaßregeln zurechtzulegen. Zu beachten ist bei allen Übungen folgendes: Man bleibe immer bei der spezifischen Stimmung. Gelingt es durchaus nicht, dieselbe festzuhalten, dann verschiebe man das Experiment, zeitpendelnde Versuche außerhalb der eigentlichen Übungszeit sind unbedingt zu unterlassen. Man sei immer von dem Wunsche durchdrungen, dass etwas magisch Ernsthaftes und Brauchbares herauskommen möge, wende stets die ganze Aufmerksamkeit der Sache zu und ignoriere fremde Störungen, damit minderwertige Intelligenzen, die vom Hauptziel abführen wollen, möglichst ausgeschlossen werden. Namentlich anfangs ist in dieser Beziehung größere Vorsicht erforderlich. Nicht zu verwechseln mit der Einmischung minderwertiger Zentren sind die ersten unbeholfenen Übungen wirklicher Künstler, welche zunächst das betreffende Organ, also zum Beispiel beim Zeichnen die Hand, gebrauchen lernen müssen. Übrigens kann auch diesen nachträglich wieder für kürzere oder längere Zeit die Geduld ausgehen, so dass mit dem Gelingen der ersten Versuche die Sache noch keineswegs endgültig gewonnen ist. Schon mancher Mensch hat mit der Erlernung der Musik oder des Zeichnens begonnen und dabei anfangs große Freude gehabt und rasch Fortschritte gemacht, später aber das Interesse und die Ausdauer wieder verloren. Warum sollte das nicht auch bei den Zentren des Unterbewusstseins möglich sein, namentlich wenn man die Versuche zu lange ausdehnt, so dass Überanstrengung eintritt? Die Spiritisten haben sich im Laufe der Zeit durch zahllose Experimente eine große praktische Erfahrung in der Ausübung der Magie erworben. Da mich nun aber meine eigenen, jahrelangen Versuche zur Evidenz überzeugt haben, dass die gewöhnlichen spiritistischen Phänomene nichts weiter als eine spezifisch einseitige und für religiöse Zwecke ausgebildete Magie des Unterbewusstseins darstellen, so wird man die Erfahrungen der Spiritisten, nach Wegnahme dieses einseitigen Charakters, ohne weiteres auch auf die Praxis einer wissenschaftlichen Magie übertragen können. Als besonders die Mediumität fördernd heben die Spiritisten hervor, dass das auszubildende Medium zuerst in den hypnotischen oder magnetischen Schlaf versetzt und während desselben gefragt werden solle, nach welcher Richtung seine Ausbildung zu erfolgen habe. Im hypnotischen Zustande bleiben eben einzelne selbständigere Hirnzentren wach und geben auf Befragen dem Hypnotiseur Auskunft darüber, in welcher Weise sie tätig sein wollen, so dass man mit ihnen näher anknüpfen und sie weiter ausbilden kann. Ist das bis zu einem gewissen Grade erreicht? Dann empfiehlt es sich, wie ich glaube, selbst in diesem Falle, ausschließliche Trancemedien ausgenommen, nachträglich das Unterbewusstsein allmählich zu gewöhnen, auch im wachen Zustande des bewussten Ich seine Leistungen auszuführen. Der wissenschaftliche Magier soll nämlich das Unterbewusstsein und die magischen Phänomene vor allem an sich selber und nicht an fremden Personen studieren und darum wach bleiben, weil er dann auch die feinsten mit den magischen Phänomenen verbundenen physiologischen Vorgänge unmittelbar wahrnimmt. Außerdem hat er bei dem gegenwärtig noch herrschenden Misstrauen gegen die Magie den unschätzbaren Vorteil, dass er vor Betrug unbedingt gesichert ist. In den meisten Fällen wird er es tatsächlich so weit bringen, dass er, ohne das Bewusstsein zu verlieren, die betreffenden Zentren des Unterbewusstseins fast wie unabhängige Wesen selbstständig arbeiten lassen kann. Da ich stets die Versuche an mir selber ausführte, war ich natürlich ohne weiteres gezwungen, von einem hypnotischen Schlafe abzusehen. Selbstverständlich ist aber in diesem Falle eine starke Konzentration der Gedanken, wie schon die alten Indiersieg sich ausdrückten, das heißt gespannte Aufmerksamkeit notwendig, die übrigens nicht allzu schwer ist, weil die Tätigkeit des Unterbewusstseins zur Konzentration auf den bestimmten Gegenstand mitwirken hilft. Darum versanken auch verschiedene spiritistische Medien selbst bei größeren Leistungen nicht immer in den hypnotischen Schlaf. Besonders ausgezeichnet war in dieser Beziehung Frau Despaanse, welche häufig während der Sitzungen mit den Teilnehmern sprechen und beobachten konnte. Wenn der Magier wach bleibt, hat er namentlich weiter den Vorteil, dass er jederzeit selber kontrollieren kann, wie lange er ohne Schädigung seiner Gesundheit und ohne allzu große Anstrengung das Unterbewusstsein arbeiten lassen darf. Einen großen Fehler begehen in dieser Beziehung auf die Spiritisten, indem sie, um möglichst bedeutende Phänomene zu erzielen, die Medien, die sich gewöhnlich doch mehr oder weniger in dem Zustand der Bewusstlosigkeit befinden, zu sehr überanstrengen. Die bei den Geistermanifestationen tätigen Zentren des Unterbewusstseins nehmen naturgemäß im Allgemeinen keine Rücksicht auf die physischen Folgen der Überanstrengung. Es wäre daher dringend wünschenswert, dass wenigstens ein Arzt den physischen Zustand des Mediums während der Hypnose kontrolliert. Ob er die Folgen einer besonders hervorragenden Leistung des bekannten Mediums Frau Despaanse berichtet Seiling. Das Ereignis hatte ein sehr ernstes Nachspiel. Mit Mühe konnte Frau De meine Wohnung verlassen. Als der Schlitten vor ihrem Absteigequartier angekommen war, wurde sie von General T herausgehoben, wobei er über ihr leichtes Körpergewicht ganz verblüfft war. Frau D teilte ihm hierauf mit, dass ihr Gewicht nach Sitzungen schon öfters um etwa 5 Kilogramm geringer befunden wurde als das normale. Diesmal müsse die Differenz bedeutend mehr betragen haben, meinte er. Bei ihrer 2 Tage später erfolgten Abreise sah Frau D so angegriffen und erschöpft aus, dass man sich wegen des Verlaufs der Reise ernstliche Sorgen machen musste. Diese verlief indessen ohne Unfall, aber zu Hause angekommen, fühlte sich Frau D von Tag zu Tag hinfälliger und apathischer, sowie von einer so ungewöhnlichen Schlafsucht befallen, dass sie schon deshalb ihre geschäftliche Stellung nicht mehr bekleiden konnte. Ihre Haare wurden zusehends weiß, obwohl sie nicht viel über 30 Jahre alt war. Eine von Staatsrat Aksako gewünschte ausführliche Mitteilung über das, was sie während und nach dieser denkwürdigen Sitzung empfunden, konnte sie erst nach Ablauf eines Vierteljahres machen, weil ihr bis dahin schon die Erinnerung an dieses Phänomen mit all seinen schreckhaften Empfindungen unerträglich gewesen war. Ein volles Jahr musste in kostspieligen Reisen nach südlichen Kurorten vergehen, bis Frau D einigermaßen wiederhergestellt war. Ihre mediumistische Begabung war in den letzten Monaten total verschwunden und stellte sich da nur ganz allmählich wieder an, ihre volle frühere Stärke hat sie übrigens selbst jetzt nach beinahe 5 Jahren noch lange nicht erreicht. Vom schottischen Medium Home schreibt Krugis, dass er Zeuge war von dem peinlichen Zustande nervöser und körperlicher Ermattung, in welche manche Experimente Mr. Home zurückließen, und dass er ihn in einer fast ohnmächtigen Verfassung, bleich und sprachlos am Boden liegend sah. Es ist darum nicht zu verwundern, dass die Medien fast regelmäßig neurasthenische oder hysterische Persönlichkeiten sind, dass die spiritistischen Experimente vielfach stark in Misskredit gerieten und der eigentliche Spiritismus immer mehr durch die Geisterexperimenten feindlicher okkultistischer und theosophischer Richtung verdrängt wird. Was einer nicht fertig bringt, das bringen mit vereinten Kräften oft mehrere oder viele zustande. Dass es in der Magie auch nicht anders ist, wissen die Spiritisten schon längst. Sie vereinigen sich daher meist zu sogenannten Zirkeln, bei welchen 2 oder mehrere Personen zusammenarbeiten. Nach meiner Auffassung bildet sich in solchen spiritistischen Versammlungen eine Art magisches Kräftebalancement, das heißt ein energetischer Gleichgewichtszustand, so dass ohne allzu große Überanstrengung des Einzelnen größere Leistungen vollbracht werden können. Daher sollten zur Hervorbringung stärkerer magischer Phänomene sowohl des bewussten Ich als auch des Unterbewusstseins analog wissenschaftliche magische Zirkel gebildet werden, die im Übrigen ähnlich arbeiten wie die spiritistischen, so dass ich in dieser Beziehung auf die einschlägige spiritistische Literatur verweisen kann. Selbstverständlich müssen sich für besonders bedeutende Leistungen in der gleichen Richtung gut veranlagte Persönlichkeiten zusammenfinden. Außerdem ist zum gleichmäßigen gemeinsamen Zusammenwirken eine längere Übung und gegenseitige Angewöhnung notwendig. Dass eine in den Zirkel neu eintretende Persönlichkeit störend wirkt, ist den Spiritisten wohl bekannt. Da man, wie bereits auseinandergesetzt bei der Magie des Unterbewusstseins einzelnen Zentren eine größere Macht über den Körper verleihen muss, ist klar, dass dieselbe besonders mit Rücksicht auf unsere noch unzureichenden Kenntnisse des Unterbewusstseins schwieriger und gefährlicher zu handhaben ist als die Magie des bewussten Ich. Doch kann auch die letztere, namentlich anfangs und bei Übertreibungen, zu Störungen im Nervensystem überhaupt und damit schließlich durch unfreiwillige Überreizung einzelner Zentren des Unterbewusstseins auch zu einer unfreiwilligen Magie desselben führen. Diese Gefahren vermeiden aber die Spiritisten offenbar hauptsächlich dadurch, dass sie, wie vorher angegeben, die Experimente in der Regel nicht allein anstellen, sondern dass mehrere dieselben gemeinsam ausführen. In solchen Fällen ist der Einzelne außerhalb der festgesetzten gemeinsamen Übungszeit sozusagen aus der magischen Kette ausgeschaltet und frei. Jugendliche und unerfahrene Personen sollten darum nur in Verbindung mit anderen arbeiten. Die Übungen, bei welchen das Unterbewusstsein eine größere Rolle spielt, dürften bei den meisten Menschen sehr viel Geduld und Ausdauer erfordern und es werden bedeutende Schwankungen eintreten, welche den Anfänger leicht mutlos machen. Es kommt hier eben nicht bloß auf den eigenen guten Willen an, sondern man hängt auch gleichzeitig von der jeweiligen Stimmung des Unterbewusstseins ab. Was Schiller in früher zitierten Versen über den gottbegnadeten Sänger sagt, man könne ihm nicht gebieten, sondern müsse ihn zur rechten Zeit im inneren Drange folgen lassen, gilt mutatis mutandis auch von den großen spiritistischen Medien. Ihre Leistungen sind ganz außerordentlichen Schwankungen unterworfen. Dem Medium wird aber einfach eine Zeit für die Sitzung festgesetzt und dieselbe findet statt, ob es disponiert ist oder nicht. Wie oft ist ein großer Sänger oder Schauspieler unpässlich? In diesem Falle wird die Vorstellung abgesagt. Nun aber denke man sich ein meist nervös oder hysterisch veranlagtes spiritistisches Medium. Wie soll dasselbe immer erkennen, ob sein Unterbewusstsein zur angekündigten Zeit richtig funktionieren wird? Es hat keinen tieferen Einblick in das ganze Wesen der Sache und ist häufig nur hilfloses Werkzeug seines Unterbewusstseins. Ist es da zu verwundern, dass zahlreiche Berufsmedien, um ihr Renommee zu erhalten, künstlich nachhelfen und darum nicht selten als Schwindler entlarvt werden? Dabei ist ferner auch noch zu berücksichtigen, dass die Medien von den Prüfenden oft ganz unrichtig behandelt werden. Von einem Genie in der Darstellung von Geistermanifestationen darf man nicht ohne weiteres auch wissenschaftliche Demonstrationen verlangen. Es sind bei demselben ganz andere Zentren und Organe ausgebildet, und es wäre ähnlich, wenn man von einem musikalischen Genie mit einem Male zeichnerische Künste verlangen wollte. Ein typisches Beispiel bietet eine Sitzung, welche das berühmte schottische Medium D.D. Hume in Petersburg in Gegenwart einer Anzahl von Gelehrten abhielt. Dieselbe misslang vollständig, offenbar weil das ganze Arrangement dem religiös und etwas naiv veranlagten Medium viel zu wissenschaftlich war und weil namentlich die Ungeschicklichkeit eines Anwesenden das Medium immer wieder verhinderte, in eine richtige Geisterstimmung zu kommen. Wie schwer würde es zum Beispiel selbst nur einem gewöhnlichen Redner mit einer wohleinstudierten Rede werden, in eine ordentliche Stimmung zu kommen, wenn das ganze Publikum ihn von vornherein mit spöttischen und feindseligen Augen betrachtete und alles nur darauf berechnet wäre, ihn als Schwindler zu entlarven? Vielfach müssen bei spiritistischen Versuchen, selbst mit großen Medien, auch die Anwesenden bewusst oder unbewusst mitwirken, wenn Bedeutendes zustande kommen soll. Sie müssen sich also selber in eine entsprechende Stimmung versetzen. Zur Kontrolle, ob infolgedessen bloß Sinnestäuschungen vorliegen oder reale Phänomene, hat man trotzdem noch Mittel genug, zum Beispiel die Fotografie, physikalische Apparate und so weiter, die völlig unabhängig von der Gemütsstimmung und einer etwaigen Voreingenommenheit und Suggestion des Beobachters die Tatsachen objektiv registrieren. Bei dieser Gelegenheit muss ich übrigens bemerken, dass gegenwärtig eine geradezu lächerliche Abneigung und ein unglaubliches Misstrauen gegen jede subjektive Beobachtung und namentlich Selbstbeobachtung auf diesem Gebiete herrscht. Weil Geisteskranke, Betrunkene, Morphinisten, willenlose Hypnotisierte ihre Zwangsvorstellungen und Halluzinationen mit der Wirklichkeit verwechseln, soll der experimentierende Naturwissenschaftler auch nicht imstande sein, seine freiwilligen, kunstgerechten Halluzinationen und Illusionen oder die magischen Demonstrationen spiritistischer Medien planmäßig zu beobachten und zu studieren. Natürlich schließt das vereinzelte Irrtümer und Selbsttäuschungen nicht aus. Solche sind aber auch schon den größten Forschern auf andere naturwissenschaftlichen Gebieten wie zum Beispiel in Physik, Chemie, Astronomie und so weiter gelegentlich passiert. Wenn man den gläubigen Spiritisten Voreingenommenheit und Sinnestäuschung vorwirft, so lässt sich die Sache auch umkehren. Ein Gelehrter, der von vornherein alle spiritistischen Phänomene als reinen Humbug und Schwindel betrachtet, der keinen tieferen Einblick und kein tieferes Verständnis und Interesse für denselben besitzt, ist auch keine geeignete Persönlichkeit zum Urteil über denselben, denn er kann umgekehrt sehr leicht dort Betrug und Schwindel finden, wo keiner vorhanden ist. Alle im Vorhergehenden erwähnten Umstände machen es verständlich, dass verschiedene Beobachter bezüglich der Leistungen eines und desselben Mediums manchmal zu ganz verschiedenen Anschauungen und Resultaten gelangten. Es wird verständlich, warum die Eusapia Palladino von einer Anzahl ausgezeichneter Forscher als hervorragendes Medium anerkannt wurde, zum Beispiel von Schiaparelli, Lombroso, während sie andererseits wiederholt als Schwindlerin entlarvt wurde. Eine solche gelegentliche Entlarvung beweist aber nach meiner Überzeugung nichts und namentlich ist es ganz unstatthaft, aufgrund einer einzigen Sitzung bereits ein definitives Urteil abzugeben. Selbstverständlich will ich aber damit durchaus nicht bestreiten, dass es schon oft berufsmäßige Schwindler gab, welche die Leichtgläubigkeit der Menschen missbrauchten. Deshalb besitzen die magischen Phänomene aber trotzdem eine reale Unterlage, welche zu einer wissenschaftlichen Erklärung herausfordert. Auf jenen noch dunklen Wissensgebiete spielten immer wieder Aberglaube, Betrug und Schwindel eine Rolle. man denke nur an Astrologie und Alchemie. Übrigens heben die Spiritisten mit Recht hervor, dass verschiedene geradezu berühmt gewordene Entlarvungen in Wirklichkeit gar keine solchen waren, sondern dass dieselben lediglich auf einer unrichtigen Deutung der dabei in Frage kommenden spiritistischen Phänomene beruhten. Besonders bekannt ist die angebliche Entlarvung des Mediums Bastian durch den Kronprinzen Rudolf von Österreich und den Erzherzog Johann in Wien. Als man den auftretenden Geist festen Arm, stellte sich heraus, dass das Medium selbst die Rolle desselben übernommen hatte. Damit schien natürlich Bastian und selbstverständlich auch der ganze Spiritismus gebrandmarkt zu sein. Der einzige sachverständige Teilnehmer an dieser Sitzung war der bereits früher erwähnte Baron von Hellenbach, der aber, von der Unschuld des Mediums fest überzeugt behauptete, dass es sich um eine Transfiguration desselben gehandelt habe. So wird es auch begreiflich, dass der aus dem Trance so plötzlich aufgeschreckte Bastian das ihm ausgesetzte Honorar von 1000 Gulden in nobler Weise zurückwies und sich von der Öffentlichkeit zurückzog, um nicht ein zweites Mal von den Geistern missbraucht zu werden. Außerdem hatte gleichzeitig offenbar eine Odexteriorisation stattgefunden, wie ich sie bereits in V-Seite 105 beschrieb, da die Garderobe des Geistes spurlos verschwunden war. Mit Recht fährt darum Duprell bei der Besprechung der Entlarvungen in dem V-Seite 121 zitierten Abschnitt fort: Die Spiritisten haben im Anfange der Bewegung jahrelang verschiedenen Medien schweres Unrecht getan, indem sie diesen Schwindel den Medien selbst zuschrieben. Wenn nämlich das Phantom ergriffen wurde und es steckte darin das Medium als des Pudels Kern, so war die Entlarvung fertig. Mit der Zeit aber wurde man vorsichtiger, denn es zeigte sich, dass dieser Vorgang selbst bei den besten Medien zeitweilig eintritt. Der Begriff der Transfiguration ist nicht etwa erfunden worden, um Medien zu entlasten, sondern sie tritt oft in sehr überzeugender Weise für sich allein ein und beschränkt sich auf das Gesicht, ohne dass das Medium herumwandelt. Ein Medium dieser Art scheint zur Apostelzeit Simon der Magier gewesen zu sein. Übrigens dürften nicht bloß aus den Seite 113 angeführten Gründen, also infolge von Verwechslungen, Transfigurationen eintreten, sondern es können namentlich bei sehr starker Oberanstrengung des Mediums, nach meinen Erfahrungen an mir selbst, direkt absichtliche Irreführungen und feindliche Demonstrationen von Seiten böser Geister vorkommen, so dass Bastian nicht mit Unrecht einem Missbrauch durch Geister zugibt. Von der Traumtänzerin Madeleine wurde gelegentlich behauptet, dass sie später zeitweilig nachgeholfen habe. Auch das braucht man, wie ich glaube, selbst wenn es wirklich der Fall gewesen sein sollte, bei Ausübung ihrer Kunst befand sie sich in einer leichten Hypnose. Es ist nun ganz gut denkbar, dass diese nicht immer genügend tief war, sondern dass das bewusste Ich noch tätig sein konnte und unwillkürlich tätig war, und dass dann eine Mischwirkung zwischen der Tanzkunst des bewussten Ich und des Unterbewusstseins entstand. Wie ich bereits früher hervorhob, verschmelzen bei den Leistungen der Genies, namentlich aber bei den alltäglichen Verrichtungen des gewöhnlichen Menschen die Tätigkeiten des bewussten Ich und des Unterbewusstseins sogar in der Regel miteinander und es entsteht eine einheitliche Resultante, bei der man kaum mehr angeben kann, was auf Rechnung des einen oder des anderen zu setzen ist. Ähnliches gilt auch von den rein magischen Phänomenen. Eine derartige Mischwirkung kann man hier zum Beispiel bei optischen und akustischen Halluzinationen erzielen, wenn man sich um das einschlägige Gebiet des Unterbewusstseins durch Betrachten von Bildern, Zeichnungen, durch Pflücken von Blumen zu einem Strauße oder durch Anhören von Musik in eine spezifische Stimmung versetzt und sich dann zwanglos, ohne eine einzige unter den vielen miteinander verwandten Vorstellungen, die jetzt auftauchen, gewaltsam festzuhalten, jedoch auch ohne, im Gegensatz zur reinen Magie des Unterbewusstseins, völlig passiv zu bleiben, in seine Gedanken und Träumereien über das Gesehene und Gehörte zu versenken sucht, natürlich im Gegensatz zum Maler, Musiker oder Künstler überhaupt, den letzten Zweck nicht in Pflege der Kunst oder Musik sich setzend, sondern in das Bestreben, das Gesehene und Gehörte wieder zu sehen und zu hören, also halluzinatorisch, optisch und akustisch zu reproduzieren. Eine solche Mischwirkung lag offenbar bei meiner in der dritte Abschnitt beschriebenen Art der Erlernung des magischen Schreibens vor. Sowohl ich als auch die betreffenden Zentren des Unterbewusstseins hatten das Verlangen, das magische Schreiben zu erlernen, sich gegenseitig zu verständigen und zu unterstützen, so dass beide entsprechend zusammenwirkten. Übrigens geht eine zunächst begonnene reine Magie des Unterbewusstseins nicht selten allmählich in eine kombinierte über.